Herzlich willkommen zum CERATizid Innovation Podcast. Mein Name ist Norbert Stadler und ich freue mich, dass ich heute mal wieder hinter dem Mikrofon Platz nehmen darf, um diese Episode zu moderieren. Heute wollen wir mal in einen anderen Podcast reinhören und das muss ich zum Glück nicht alleine tun. Ich habe mir dazu einen ganz besonderen Gast eingeladen. Es ist der Robert Frauenberger. Er ist Chefredakteur der Fertigungstechnik in Österreich und inzwischen auch ein erfolgreicher Podcaster bzw. Videocaster. Herzlich willkommen, Robert. Schön, dass du da bist.
Ja, super, Robert. Danke für die Einleitung. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freut mich riesig, dass ich bei euch im Innovation Podcast teil sein kann und ein bisschen einen Input auch von unserer Seite her geben kann.
Input gebt ihr ja euren Lesern schon seit Jahren mit der Fertigungstechnik, aber ihr habt auch noch andere Titel im Verlag X-Technik, richtig?
Absolut richtig, ja. Wir sind im Bereich der Metall-B und Verarbeitung grundsätzlich tätig. Das Hauptmagazin, was ich halt mache, ist die Fertigungstechnik. Da geht es eben um die Zerspannung, alles rund um die Zerspannung. Wir haben aber auch ein eigenes Blechmagazin, also das ganze Thema Umformen, Schweißen, Schneiden. Es geht bei uns auch um die additive Fertigung, also ergänzendes Verfahren und das Thema Automation an sich, Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau, sei es Steuerungstechnik, Sensorik etc. Auch das haben wir mit dem eigenen Fachbereich abgedeckt.
Wir kennen uns ja über die Fertigungstechnik und arbeiten ja schon seit vielen Jahren zusammen, tauschen uns regelmäßig aus. Unter anderem auch zum Thema Podcast.
Absolut richtig. Ja, wir haben uns öfter schon ausgetauscht über das Thema Podcast, das bei uns ja relativ neu ist. Wer mich kennt, weiß, ich bin ja grundsätzlich Chefredakteur von der Fertigungstechnik, hast du schon gesagt. Mache das Business jetzt seit 25 Jahren, bin in der Branche sicherlich bekannt, sehr viel unterwegs. Und meine Hauptaufgabe ist eigentlich die Redaktion, also das Schreiben von Reportagen. Aber immer mehr sind wir in das Thema Video, Social Media Content eingestiegen und deswegen auch sehr viele Videocasts. Das heißt, wir begleiten unsere Reportagen mit Videoteams und machen dann auch vor Ort gerne mit Geschäftsführern, wann möglich, auch Videocasts, blicken ein bisschen hinter die Kulissen der Unternehmen, holen uns dort wertvolle Inputs, hier ein bisschen über den Tellerrand eben schauen und blicken. Und da waren wir vor kurzem eben zu Gast bei der Firma Heidelmeier, den größten Werkzeugbauer in Österreich und einen der größten, wenn nicht den größten in Europa. Und ich konnte mit Mario Heidelmeier, dem Geschäftsführer in dritter Generation, eben einen Videocast machen und das ist das Thema heute.
Ganz genau, und wir sind auch über diese Videocast-Episode gestolpert und dachten uns, Mensch, das ist wirklich eine innovative Firma, spannende Themen und ganz interessante Dinge, die der Mario Heidelmeier da gesagt hat. Und so kam es jetzt letztendlich, dass wir gesagt haben, Mensch, das könnten wir eigentlich auch hier im CERATizid Innovation Podcast besprechen und haben dazu jetzt ein paar Ausschnitte mitgebracht. Aber bevor wir da reinhören, Robert, erzähl uns doch mal ganz kurz, was waren denn so die Themen bei euch in dem Videocast?
Ja, also wie gesagt, die Firma Heidelmeier ist aus Oberösterreich in der Nähe meiner Heimat, ich komme aus Linz und wir konnten dort eine Reportage aufnehmen zum Thema Digitalisierung im Werkzeugbau, eine Videoreportage und schriftliche Reportage und Mario Heidelmeier ist uns dann für einen Videocast zur Verfügung gestanden und es geht natürlich einerseits um den Fertigungsstandort im Dachraum. Was muss man tun, um noch weiterhin hier bei uns in der Heimat produktiv und wirtschaftlich fertigen zu können? Es geht um Fachkräfte, wie wichtig die sind. Es geht um Spezialisierung auch im Werkzeugbau. Es geht aber natürlich auch um Innovation und da gehört das Thema Digitalisierung und Automatisierung im Werkzeugbau dazu. Und da ist die Firma Heidelmeier meiner Meinung nach schon Vorreiter.
Ja, herzlichen Dank, Robert, für die Einleitung. Und dann würde ich vorschlagen, hören wir mal in den ersten Ausschnitt rein.
Mario, du leitest seit 2012 die Geschicke eures Unternehmens. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du in so einen Familienbetrieb eingetreten bist, wie sich die Entwicklung war dorthin und was fasziniert dich dabei an deiner Rolle aktuell?
Naja, also generell war das ja so, dass eigentlich bei mir das irgendwo in der HTL-Zeit gewachsen ist, dass mir das Unternehmen wirklich reizt oder dass man das Spaß machen könnte. Ich war eigentlich immer in der Firma natürlich und dann in die Ferien immer irgendwelche Feraljobs rund um die Firma gemacht. Und so hat mir das eigentlich echt Spaß gemacht und in der HTL hat man es dann mehr verstanden, was das eben heißt, auch Führung irgendwo zu übernehmen, leitende Funktionen zu übernehmen. Und so hat mir das eben sehr interessiert und habe eigentlich davor noch einige Jobs im Ausland gemacht, in diese Richtung Werkzeugbau. Und bevor ich dann eben nach Nussbach bin, war ich in Ungarn in unserem Werk Geschäftsführer, 3 Jahre lang. Und dann hat mir mal der Dad angerufen und hat gesagt, du Mario, ich glaube, es ist Zeit, dass du nach Hause kommen solltest. Du sollst dann Chef werden. Mein Vater war eigentlich noch gar nicht so alt. Und dann habe ich einfach irgendwie befürchtet, na ja, ich komme schon, aber ich will kein Prinz Charles werden, habe ich damals zu ihm gesagt. Und er hat gesagt, na, komm ruhig. Und du wirst schon sehen, ich werde nichts mehr entscheiden. Du entscheidest alles. Und ich werde für dich da sein. Aber du machst es dann. Naja, dann habe ich das nochmal kurz überlegt und bin dann eigentlich zu meinem 30. Geburtstag, das war ja am 11.11., ein paar Monate zuvor zurückgekommen und bin dann eigentlich sehr schnell Geschäftsführer geworden. Natürlich, mein Vater war noch immer Unternehmen, ist ja auch heute noch immer wieder mal da, aber so ist es dann eigentlich losgegangen. Und was mir einfach Spaß macht, an dem Job Geschäftsführer zu sein, ist eigentlich die Gesamtheit an der gesamten Firma teilzuhaben, sie überall einbringen zu können, zu müssen. Aber natürlich muss ich auch dazu sagen, dass mein Ziel als Geschäftsführer das ist, dass ich nichts zu tun habe. Also das ist mein Ziel als Geschäftsführer, dass ich wirklich eigentlich nichts zu tun habe. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch aufs Erste, aber wenn man sich's dann einmal auf der Zunge zergehen lässt, dann sieht man eigentlich auch die Bedeutung dahinter, dass man auf der einen Seite gute Mitarbeiter haben möchte, aber natürlich denen auch vertrauen möchte. Und um das geht's eigentlich. Das ist mein Credo und wir haben wirklich tolle Mitarbeiter bei Heidelmeier und es macht da richtig Spaß, jeden Tag da in die Firma zu gehen und was vorwärts zu bewegen.
Dein Großvater hat begonnen hier als Schmied, ja? Sozusagen,
genau.
Vor vielen, vielen Jahren. Und was bedeutet das in der Ausrichtung von der Firma Heidelmeier, diese Geschichte, diese Tradition?
Ja. Also die Geschichte geht ja viel weiter zurück an dem Standort, dass da Eisen bearbeitet wurde, 1730 eigentlich. Das ist natürlich irgendwo die 15. Generation. Aber wir rechnen ja eigentlich mit Werkzeugbau in der zweiten Generation. Eigentlich mein Vater hat das gegründet und das ist eigentlich 1979. Wo wir dann eigentlich die Zeitrechnung mit dem Werkzeugbau beginnen.
Ja, Hubert, also ich habe es gerade überschlagen, fast 300 Jahre, das ist schon Wahnsinn. Also so eine lange Tradition haben sicherlich nicht allzu viele Firmen, oder?
300 Jahre ist sicherlich beeindruckend. Meistens sind das typische Schmieden, wo Metall irgendwo einmal geschmiedet wurde. Ich war unlängst bei der Firma Böder Illstahl bei einem Seminar und hatte dort in einer Fertigungshalle sogar noch ein Originalwappen gesehen und das reicht letztendlich bis 1446 zurück, wo dort das erste Gebäude errichtet wurde und irgendwie Böhler Edelstahl auf diesem Standort dann quasi sein Unternehmen aufgebaut hat. 1446 ist dann doch noch ein bisschen mehr wie 300 Jahre.
Absolut. Ja, Wahnsinn. Robert, was glaubst denn du, ist das Erfolgsrezept einer so langen Firmengeschichte?
Bei Heidelmeier gibt's da mehrere Themen. Einerseits ist natürlich die 300 Jahre bei Heidelmeier Jein zu betrachten. Mario hat es ja erwähnt, also die moderne Zeitrechnung beginnt mit dem Werkzeugbau 1979, da wo sein Großvater gestartet hat. Aber natürlich ist es eine Geschichte und ich glaube, was Heidelmeier besonders ausmacht, ist die Spezialisierung. Und da hat sich Heidelmeier schon weltweit einen Namen gemacht. Alles, was mit Boxen zu tun hat. Ganz berühmt ist man ja mit Getränkeboxen geworden. Das heißt, wenn man mal eine Wasserflasche oder einen Bierkasten in die Hand nimmt, dann liegt es sehr nahe, dass Heidelmeier hier das Werkzeug gebaut hat.
Irgendwie sympathisch, die Firma.
Ja, beim Bier definitiv.
Ja, und da wollen wir jetzt auch mal reinhören, ob die Spezialisierung tatsächlich auch die Erfolgsstrategie der Firma ist.
Generell ist der Werkzeugbau ja trotzdem unter Druck, speziell durch die Automobilindustrie, denke ich mal. Ihr seid, glaube ich, breiter aufgestellt. Das ist auch sehr wichtig in dem Zusammenhang. Stimmt das?
Wir sind auf der einen Seite breiter aufgestellt, aber schon in irgendeinem Tätigkeitsfeld oder wo es halt um Behälter, um Boxen geht. Da gibt es auch Teile in der Automobilindustrie, die wir dann eben fertigen, wie eben auch gerade sehr große Werkzeuge in diesem Bereich. Aber es schaut eben immer alles aus irgendwie wie eine Box. Auf das sind wir spezialisiert, auf das sind wir ausgelegt. Und ich sage immer wieder, stärke deine Stärken, das ist ein ganz wichtiger Leitspruch von mir. Den möchten wir auch leben. Und das versuchen wir eben auch weltweit an den Mann zu bringen. Grundsätzlich hast du recht, der Werkzeugbau ist in einer massiven Krise, Europa ist in einer massiven Krise. Wenn man international unterwegs ist, ist es immer wieder erschreckend zu sehen, wie langsam wir sind und welche Themen und Probleme wir haben im Vergleich zu anderen Ländern. Ich war jetzt erst kurz in Indien, eine Zeit lang war da auf einer interessanten Reise unterwegs. ja, was dort einfach für Aufbruchstimmung ist, welche Werte die Leute haben, was dort wichtig ist und was bei uns einfach die Werte gerade sind und wie auch wir zur Arbeit generell stehen in Europa, ist teilweise schon wirklich schlimm. Und wenn wir das vergessen, wo unsere Stärken sind und uns auf dem ausruhen, was unsere Väter geschaffen haben und glauben, es geht immer so weiter, oder wenn wir glauben, wir können älter werden, wir können mehr Medizin in Anspruch nehmen und trotzdem mit 62 im Schnitt in Pension gehen, ja, dann fahren wir natürlich mit Vollgas gegen die Wand. Und das sehe ich gerade und es ist einfach echt schade, dass die Politik so einfach und so billig auf Wählerstimmenfang geht mit so billigen Projekten, wo jeder weiß, dass das nie im Leben funktionieren kann und funktionieren wird. Aber von den Politikern traut sich das niemand sagen, weil er damit einfach unpopuläre Maßnahmen setzen müsste, die wir aber eindeutig brauchen jetzt in diesen Ländern.
Siehst du den Fertigungsstandort hier im Dachraum oder in Europa generell gefährdet, den
Industrie? Extrem. Ja? Extrem gefährdet. Wenn da die Regierungen und die Vertretungen unserer Industrien nicht wirklich schnell was zusammenbringen, wird es wirklich brenzlig, wird es wirklich schwierig. Also das sehe ich wirklich so. Und ich meine, wir werden jetzt auch in anderen Regionen investieren, in anderen Branchen uns aufstellen müssen, weil das, was wir gestern gemacht haben, können wir morgen sicher nicht mehr da machen. Da wird uns einfach, zu viele Hürden in den Weg gestellt, dass das weiterhin so gehen kann. Mhm. Wir versuchen mit Innovationen, mit Kreationen, mit vielen Themen dagegen zu arbeiten und schaffen das sicher auch noch einige Jahre. Nur das generelle Thema der Deindustrialisierung in Europa, das muss aufhören. Sonst macht es keinen Sinn mehr.
Ja, interessant, was der Mario da sagt. Eins fand ich ganz spannend, dass wir uns halt nicht auf den Lorbeeren ausruhen dürfen, die unsere Väter letztendlich geschaffen haben. Und da meint er natürlich das höhere Renteneintrittsalter zum Beispiel. Und bei uns in Deutschland, da wird ja auch gerade ganz viel debattiert, ob wir einen Feiertag abschaffen sollen, um halt die Wirtschaft anzukurbeln und das Bruttoinlandsprodukt dadurch zu erhöhen. Wie siehst du das, Robert?
Ja, natürlich. Ein Feiertag abschaffen ist ein Thema, das in der Öffentlichkeit sicher nicht gut ankommt. Letztendlich geht's bei uns in der Zersparung oder im Werkzeugbau natürlich darum, dass die Maschinen laufen, dass Bauteile gefertigt werden. Und da kann man mit Automatisierung sehr viel erreichen. Das heißt, man kann die Zeit nutzen, wo die Mitarbeiter vielleicht nicht im Betrieb sind, um aber trotzdem Langläufer oder halt Serienbauteile oder Kleinserien weiter zu fertigen. Und da hat sich Heidelmeier definitiv gut aufgestellt in dem Bereich. Aber was mich auch beeindruckt hat, was Mario dezidiert gesagt hat, ist eben, dass wir uns nicht ausruhen dürfen auf den Lorbeeren. Und da ist die Politik auch gefordert, Europäische Union gefordert, da hat er sehr viel, ja, legt er sehr viel drauf Wert, das ein bisschen aufzurühren, quasi die Bevölkerung auch das vor Augen zu führen, dass es nicht immer am Standort hier, wo wir in Mitteleuropa tätig sind, von alleine geht, sondern müssen schon die Ärmel hochkrempeln und an der Nase nehmen und mal vielleicht über den Tellerrand rausschauen auf andere Nationen, andere Länder, andere Räume auf der Welt, da geht's ganz anders zu.
Ja, du hast es jetzt auch gerade angesprochen, mal einen Blick in andere Länder. Indien, meinte auch der Mario, sei da total in Aufbruchstimmung. Hindert das auch Europa ein bisschen, dass wir da zu schwerfällig und zu langsam sind?
Ich denke ja, also wir müssen uns sicher in der Europäischen Union Gedanken machen, wie wir Bürokratie abbauen, wie wir das Betrieben einfacher machen, quasi produktiv zu sein, gut zu wirtschaften. Die Themen werden eh diskutiert laufend sowieso. Ich denke, was uns ausmachen kann hier in Europa, ist definitiv das Thema Facharbeiterausbildung. Das heißt, wir sind da sehr, sehr stark im Bereich eben Know-how auch bei Fachkräften zu binden und dort mit Innovationen einfach wettbewerbsfähig zu bleiben. Das macht uns hier aus in Europa und diese Stärken sollten wir weiterhin stärken, ist auch ein Slogan von Mario.
Ganz genau, und da kommen wir dann auch direkt zu dem nächsten Part, wo wir reinhören wollen, weil eben auch die Facharbeiterausbildung bei der Firma Heidelmeier auch nicht gerade selbstverständlich ist, was die da tun. Und da hören wir auch mal kurz rein.
Ein Gut, was wir noch haben in Europa, ist, glaube ich, die Facharbeiterausbildung. Ihr habt selber, natürlich bildet eure Lehrlinge hier am Standort aus. Wie wichtig ist das für euch im Unternehmen? Gute Facharbeiter zu haben?
Sehr, sehr wichtig. Also, wie du angesprochen hast, von den 300 Mitarbeitern, die wir da am Standort haben, sind, glaube ich, 240 bei uns ausgebildet worden. Das ist ein extrem hoher Wert. Das hat viele Vorteile. Die Leute kennen das Unternehmen, die Leute stehen hinter einem Unternehmen, aber haben auch noch nicht vieles anderes gesehen, logischerweise. Das ist dann der Nachteil ein bisschen. haben noch nicht woanders gearbeitet. Aber generell stehen wir natürlich sehr gut oder also wichtiger oder der wichtigste Punkt eigentlich für uns ist die Ausbildung und die Fachkräfteausbildung. Wir haben fast nur Facharbeiter bei uns im Unternehmen. Das ist auch unser Fundament und es wird auch unser Fundament bleiben. Klar, nur die Leute werden halt auch weniger generell und das Niveau in den Schulen sinkt. Mhm. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten betrübt oder wo man am meisten Sorgen macht, dass die Grundintelligenz in Österreich abnimmt. Und da ist natürlich sehr viel Schuld das Handy und dieser Inhalt, was am Handy da die Jungen einfach derzeit interessiert. Das werden wir nicht ändern können. Ja. Aber das ist einfach der Zeit geschuldet. Aber natürlich, grundsätzlich haben wir hier bei Heidelberg noch immer sehr, sehr gute Mitarbeiter und auch sehr gute Lehrlinge. Ja. Und haben auch gemeinsam mit den verschiedenen Ministerien da auch einiges erarbeitet, dass sich da Richtung Digitalisierung mehr tut. Also mittlerweile heißt es eigentlich digitaler Werkzeugbau, Techniker, was wir da ausbilden. Auf das sind wir eigentlich auch sehr stolz, dass da in dem Bereich einiges passiert ist. Ich war ja erst kurz in der Berufsschule Steyr, die für uns da die wichtigste ist. War dort eigentlich zufrieden, was ich dort gesehen habe, an Ausrüstung, an Lehrkräften, mit denen ich dort gesprochen habe. Das war ganz in Ordnung. Mhm. Mit dem kann man was anfangen. Und das ist sicher noch immer der Riesenvorteil da im Dachraum, dass wir überhaupt so ein System haben im Vergleich zur Welt. Mhm. Das dürfen wir natürlich nicht abbauen oder, sondern im Gegenteil, das müssen wir noch aufbauen. Okay. Genau, ja. Dem Credo wieder Stärke deiner Stärken. So haben wir, glaube ich, da auch noch viel Potenzial in dem System.
Mhm. Trotz aller Widrigkeiten hat es, glaube ich, Weltmarktführer, speziell im Bereich der Getränkekisten, aber auch bei Logistiklösungen. Was macht euch da so einzigartig? Warum schafft ihr das?
Mittlerweile sind die Logistikbehälter das Hauptthema geworden, ne? Das stimmt. Flaschengäste ist noch immer wichtig und ist unser Steckenpferd und ist, hat uns auch sehr bekannt gemacht. Ist ja eigentlich unser einziges Produkt, was jetzt auch ein Endkonsument in den Händen hält. Mhm. Die meisten Produkte, so gut wie sonst alle anderen, sind ja eigentlich für die Industrie bestimmt. Mhm. Die Kernkompetenzen, die wir da in dem Bereich haben, sind natürlich auch die, dass wir aus der Erfahrung und durch die Stückzahlen gelernt haben. Und auch da, dass wir uns einfach fokussiert haben auf etwas. Wir haben ja auch viel mehr Betriebe schon mal in Unternehmen gehabt oder in der Gruppe, wie sie vielleicht, oder wie du sicher weißt, haben wir uns da ja von einigen getrennt und haben uns noch mehr auf diesen Bereich fokussiert. Auch die Unternehmen, die ich dann gegründet habe, fokussieren sie in unserem Bereich oder sind rundherum in diesem Bereich und verstärken dann wieder eigentlich uns selbst. Das war eigentlich damals auch meine Vision, dass wir uns von dem Einweg Plastik, wie ich es nenne, zum Mehrweg Kunststoff eigentlich entwickelt haben von den Werkzeugbaubetrieben und die neuen Firmen, die wir gegründet haben, uns jetzt eigentlich boosten sollen. Und das tun sie auch und das merken wir auch, dass wir einfach Technologien in der Gruppe, aber dann auch bei Heidelberg anbieten können, die niemand anderer auf der Welt hat. Und das macht uns einfach auch stark.
Ja, Robert, jetzt haben wir gehört, die Ausbildung eigener Fachkräfte, Innovationskraft und neue Technologien, da setzt einfach die Firma Heidelmeier an und das ist dann eindeutig auch der Schlüssel zum Erfolg. Ist schon irgendwo eine Vorreiterrolle, oder?
Na, definitiv. Alleine, wenn man bedenkt, was er gesagt hat, von den 300 Mitarbeitern haben 240 Mitarbeiter die Lehre bei Heidelmeier absolviert. Ich kenne da nichts Vergleichbares. Also das ist sehr, sehr beeindruckend. Und zeigt dann, dass bei Heidelberg vieles richtig gemacht wird und die Vorreiterrolle sicherlich bei neuen Technologien. Innovationskraft, wahnsinnig. Also die Automatisierung hat bei Heidelberg im Werkzeugbau schon lange Einzug gehalten. Da wird nicht jetzt erst darüber nachgedacht, wie können wir Prozesse automatisieren, sondern bei Heidelberg nennt sich das digitale Automatisierung. Das heißt, sie sind schon zwei Schritte weiter als viele andere Unternehmen.
Ja, dann lass uns doch mal reinhören, was der Mario zum Thema Automatisierung und Digitalisierung zu erzählen hat.
Ihr habt seit Jahren das Thema Automatisierung im Werkzeugbau aufgenommen quasi. Also eure Werkzeugmaschinen sind teils automatisiert, nicht alle natürlich, aber trotzdem, was nicht für ein Werkzeugbau nicht typisch ist, würde ich immer sagen. Andererseits auch, seid beim Digitalisierungsstand sehr weit, glaube ich. Wie wichtig sind diese beiden Parts in der Entwicklung vom Unternehmen gewesen?
Ja, klar. Beide Schritte waren wichtig und ja, wie du angesprochen hast, die Automatisierungslinie, was wir haben, ist noch immer in unserer Branche, glaube ich, das Nonplusultra. Aber wir haben jetzt gerade wieder eine neue Automatisierungslinie gestartet, die uns natürlich nochmal ein Schäufchen drauflegen wird. Aber um das geht's halt gar nicht. Ich meine, Fertigung ist wichtig und klar entstehen auch viele Kosten. Aber man kann sich dort einfach nicht mehr so abheben von Mitbewerb. Mhm. Das ist etwas, wo man schon sagen muss, da sind die Werkzeugmaschinen so ziemlich am Limit, die Fräswerkzeughersteller auch. Also das sind wirklich Nuancen, wo man sich da noch unterscheiden kann. Okay. Klar, wenn jetzt eine Maschine so wie bei uns 7000 Stunden im Jahr mit einer Schicht läuft, ist dieser Unterschied zu anderen Fertigern da jetzt in Europa, was auch Sinn macht. Nur, das ist nicht das, an dem wir arbeiten. Und wir arbeiten auch nicht mehr an der Digitalisierung, sondern was wir gerade arbeiten, ist die automatisierte Digitalisierung. Ein Stichwort, was ich so um das Jahr 2020 mal ins Leben gerufen habe. Und da konzentrieren wir uns jetzt darauf. Was verstehen wir darunter? Naja, automatisierte Digitalisierung heißt für uns einfach, dass wirklich das, was wir früher investiert haben in Digitalisierung, die vielen Daten, was wir gespeichert haben, haben wir ja schon über ein Jahrzehnt, dass wir da im Teamcenter eigentlich unterwegs sind, wo wir 3D-Daten in allen möglichen Bereichen schon lange sehr gut speichern.
Ambitioniertes Projekt natürlich, wenn man sagt, automatisiertes Scrum-Programm zu erstellen. Wann wird das Realität ungefähr?
Naja, das haben wir in gewisse Bereiche, sieht man dort schon, dass es geht. Und ich sage einmal, Elektrodenfertigung ist da jetzt so ein Stichwort, wo dann schon sehr viel von selbst funktioniert. Aber natürlich sind wir noch nicht ganz am Ende, aber ich glaube, wir haben da Algorithmen und Partner und eben auch durch unsere eigene Firma, wo wir da ja gehabt haben im Bereich der Digitalisierung, sehr vieles mitgenommen, wo wir dort diese Schritte jetzt gehen können. Wir haben ja auch selber noch immer einige Programmierer im Haus oder in der Gruppe, die uns da auch unterstützen auf diesem Weg dorthin. Okay. Sie haben unsere Hausaufgaben da gemacht und ich denke, haben auch sehr viel immer investiert, haben mehr investiert als wie nur das Werkzeug gebaut, nur die Form runtergefräst, sondern einfach immer dabei gedacht, was braucht man für die Zukunft. Und ich denke, jetzt kommt dann die Zeit, wo spannen wir den nächsten 5 bis 10 Jahren, wo wir mit dem Wissen, mit dem Know-how, was wir da haben, wirklich was anfangen können und wo es dann wirklich Freude macht und wir dann wirklich große Schritte Richtung Kostensenkung bei gleichzeitig Qualitätssteigerung bringen können. Und auf das freue ich mich schon.
Ja, Robert, wenn man das so hört, da scheint die Firma Heidelmeier schon ihrer Zeit ziemlich weit voraus zu sein. Was hast denn du so aus dem Gespräch mitgenommen oder was kannst du da für Fazit ziehen?
Ja, Fazit natürlich ist es, dass man niemals stillstehen darf. Also als Unternehmen muss man sich immer weiterentwickeln. Heidelmeier macht das, seit ich die Firma Heidelmeier kenne. Jetzt mal, wenn ich vor Ort bin und ich war schon öfters dort, kommt was Neues auf mich zu. Also es haben im Bereich der Werkzeugmaschinen immer wieder Highlights gesetzt, Automatisierung sehr bald in den Werkzeugbau eingeführt und jetzt die Digitalisierung, digitale Erstellung von CAM-Programmen, ohne dass Mitarbeiter vielleicht überhaupt sich Bauteile hier ansehen. Gewaltig, da wird einiges gemacht, Simulation im Bereich virtuelle Einfahrprozesse. Das heißt, sie schaffen es, mehr lauffähige CAM-Programme zu den Maschinen zu bringen in kürzerer Zeit. Somit sind die Maschinen ausgelastet, Spindelstunden steigen und man wird letztendlich produktiver und wirtschaftlicher. Das macht Heidelmeier aus. Und natürlich, Fazit ist auch ein Familienbetrieb, wo man unter Anführungszeichen per Du ist, wo man auf sich schaut, wo der Chef auf jeden Mitarbeiter schaut, sich um, wenn jetzt sagen, private Dinge kümmert, aber da ist es Anlaufstelle und das Unternehmen einfach so gemeinsam die Probleme bewältigen kann, das macht Heidelmeier aus und ja, ich war immer schon beeindruckt, wie das dort gelebt wird.
Ja, und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch mehr über die Firma Heidelmeier erfahren wollt, dann empfehle ich euch mal in den Videocast der Fertigungstechnik reinzugucken. Dort gibt's das komplette Interview mit dem Mario Heidelmeier und wir verlinken euch das natürlich jetzt mal in den Shownotes. Robert, vielen lieben Dank, dass du diese Story mit uns geteilt hast hier im Podcast. War super spannend und aufschlussreich und ich würde sagen, das schreit ja regelrecht nach einer Wiederholung.
Ja, Norbert, danke nochmal für die Möglichkeit. Sehr, sehr gerne natürlich. Ich konnte schon in den letzten Wochen auch 2, 3 Unternehmen auch wiederum besuchen, wo sich's auszahlen würde, darüber zu berichten, wirklich Einblicke gewonnen habe, wie man am Standort hier bei uns im Dachraum High-End-Fertigung digitalisiert, automatisiert durchführen kann. Da gibt es gute Beispiele, glücklicherweise. Und die Botschaft ist für mich, wir dürfen uns nicht verstecken, sondern wir können hier was. Wir können was. Wir haben extrem coole Menschen, die im Bereich der Zerspannung tätig sind, die visionär sind und die sicherlich unseren Standort vorantreiben. Da bin ich mir sicher und deswegen Zerspannungstechnik. Mach mir keine Sorgen.
Das sind hervorragende Schlussworte, aber wir sind noch gar nicht ganz am Ende, weil eins dürfen wir nicht vergessen, wir haben doch unsere Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify noch mit einem Song zu füllen. Robert, hast du einen mitgebracht?
Ja, cool natürlich, dass ihr das macht. Ich höre da laufend rein und ich habe mir zwei, drei Gedanken gemacht, natürlich naheliegend Österreich-Bezug. Da gibt's einige Dinge, die ich reinnehmen könnte, aber ich habe mich dann letztendlich für ganz was anderes entschieden. Und zwar heißt die Band Angels and Airwaves und da das Lied Heaven, das ist ein Projekt von Tom DeLonge, dem Sänger von Blink-182. Ich höre mir das seit vielen, vielen Jahren an und ja, immer wieder kommt in meine Playlist rein, quasi meine private, wenn ich mal ja wieder gute Laune brauche, da passt das Lied für mich extrem gut.
Muss sagen, Gefällt mir auch sehr gut und da freue ich mich schon, dass wir den Song auch auf der Playlist haben. Das macht's wert, da auch mal wieder reinzuhören.
Kennt vielleicht nicht jeder und drum ist auch vielleicht eine Bereicherung deswegen.
Ganz genau. Robert, wir sind am Ende. Ich sag vielen lieben Dank. War toll, dass du da warst, dass wir sprechen konnten und dass wir eben diese tollen Insights bekommen haben von der Firma Hedlmeier. Wenn du den Mario siehst, schöne Grüße. Er kann gerne auch mal reinhören bei uns und sich selber mal sprechen hören.
Ja, natürlich, gerne. Also ich werde es weitergeben und ich bedanke mich für die Möglichkeit nochmals, dass wir uns aus X-Technik hier auch bei euch präsentieren durften. Ich freue mich riesig über unsere Zusammenarbeit und ja, freue mich auf alles, was noch kommt.
Danke dir, bis bald.
Norbert, danke, ciao.
Tschüss.